Basis IELTS US Indonesia Certified or the ITNUR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 12. März 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti, Nunu Nursiah, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen guten Unterhalt.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, US Horen City, Slack Thailand. Präsident betont die Wichtigkeit der islamischen Internatsschule beim Aufbau des Nationcharakters. Die indonesische Herausforderung ist Förderung mit Technologiewissenschaft. Drei neue Online-Bedienungen für indonesische Wandererarbeiter. Arbeitsintensivprogramm in Cirebon. Nord-Kalimantan baut ein Sonnenkraftwerk im isolierten Gebiet. U16-Team Indonesien tritt ins Finale des Jenes-Turnier ein. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Die Islamische Internatsschule hat den Aufbau des Charakters der indonesischen Nation sehr unterstützt. Die Dinge angesichts des Verhaltens, der Moral, der Einstellungen, der Ethik und der Normen sind schon vorhanden und werden gut in der islamischen Internatsschule beigebracht. Die sagte der indonesische Präsident Joko Widodo im Botanischen Garten Bogor am Sonntag, den 11. März 2018, als er dem Festival und der Ausstellung der zwitschernden Vögel des Präsidenten Fokas 2018 beiwohnte. Wie bekannt hat der Präsident Joko Widodo oft die Islamische Internatsschule bei seiner Arbeitsbesuch besichtigt. Der Präsident sagte dazu weiter, die Islamische Internatsschule benötige eine Aufmerksamkeit von der Regierung, vor allem um Einrichtungen dort zu bauen. Im Zufolge solle die Gemeinde in der Islamischen Internatsschule, die schon Geschäftsgemeinschaften haben, sie in Wirtschaft verwickeln. Die indonesische Nation wird vor Herausforderungen in Zukunft stehen. Diese Herausforderung ist die Förderung des Landes mit dem Kapital der Technologiewissenschaft. Dies sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla bei der Ernennung des Nationalen Ratsvorstandes des Korps der Absolventen des Islamischen Studentenverbandes Indonesien KAHMI in Jakarta am Sonntag, den 11. März 2018. Dem Vizepräsidenten zufolge konnte die Förderung des derzeitigen Bedarfs der Gesellschaft in Indonesien von dem Technologiefortschritt nicht getrennt werden. Er gab ein Beispiel, dass jetzt sich ein Online-Motorradtaxi befinde. Das sei eine Innovation, die den Bedarf der derzeitigen Gesellschaft decken kann, sagte Yusuf Kalla weiter. der Technologie Fortschritt müsse auch von dem Geist des Unternehmertums unterstützt werden, sodass die indonesische Nation, die viele Bodenschätze hat, einen Mehrwert besitzen können. Bei dieser Ernennung waren der Gouverneur der Provinz Jakarta, Anies Baswedan, der Landwirtschaftsminister Amran Sulaiman, die Leiterin des KAHMI-Präsidium Siti Zuhro und einige Politiker aus politischen Parteien anwesend. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi führte am Sonntag, dem 11. März 2018, in der indonesischen Botschaft in Singapur drei Innovationen im öffentlichen Bedienungsbereich, wie die Karte für die indonesischen Seemänner und die Online-Bedienungen für die Krankenversicherung der indonesischen Gastarbeiter und für die Akkreditierung der Arbeitsagenturen ein. 4.000 indonesische Gastarbeiter, die meisten Frauen sind, wohnten der Einführung bei. Bei der Gelegenheit rief Ministerin Marsudi die indonesischen Gastarbeiter in Singapur dazu auf ihre Arbeit sich zu fokussieren. Es ist sehr zu hoffen, dass die Innovationen den indonesischen Gastarbeitern in Singapur helfen könnten, leichtere und schnellere Bedingungen zu bekommen. In seiner Begrüßungsrede brachte der indonesische Botschafter Ngurah Swajaya zum Ausdruck, dass die indonesische Botschaft in Singapur immer weiter versuche, den indonesischen Wanderarbeitern die besten Bedingungen zu geben. Das indonesische Ministerium für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau PUPR führt in 43 Dörfern im Bezirk Cirebon in der Provinz West Java ein Arbeitsintensivprogramm durch. Um kleine Bewässerungsleitungen und die Dorfstraßen zu bauen und zu reparieren. Die Regierung stellt einen Fonds in Höhe von 698 Millionen US-Dollar für dieses Programm zur Verfügung. Die Dorfeinwohner, die an dem Arbeitsintensivprogramm teilnehmen, werden jeden Tag den Lohn in Höhe von 80.000 bis 100.000 Rupiah verdienen. Die startete der Minister für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau, Basuki Hadi Mulyono, am Donnerstag in Cirebon der Pressemeet, als er Präsident Joko Widodo während seines Dienstbesuchs in Cirebon begleitete. Die Regierung bewertet, dass das Arbeitsintensivprogramm die Kaufkraft der Dorfeinwohner verbessern kann. Die Provinzregierung von Nordkalimantan wird ein Sonnenkraftwerk im isolierten Gebiet errichten. Das Sonnenkraftwerk mit der Kapazität von 40 Kilowatt wird im Dorf Tias im Distrikt Tanjung Palas Tengah, dem Bezirk Bulungan in Nordkalimantan, gebaut. Die sagte der Leiter des Energie- und Elektrizitätsbereiches im Amt für Energie- und Mineralvorkommen Nordkalimantans Joshua Batara Payangan der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Tanjung Selor. Er sagte dazu weiter, der Bau dieses Sonnenkraftwerkes sei ein Bemühen der Provinzregierung Nordkalimantans, den Bedarf an Strom für die Gesellschaft in den isolierten Gebieten zu decken. Das Energie- und Mineralvorkommenamt der Provinz Nordkalimantan wird sie mit dem staateigenen Stromerzeuger PT PLN für den Aufbau des Kraftwerkes koordinieren. Der nationalen U16 Fußballmannschaft Indonesien ist es gelungen, ins Finale des Fußballturniers Giants einzutreten, nachdem Indonesien das U16 Fußballteam aus Japan mit 1-0 besiegte. Das Finale fand am Sonntag, dem 11. März 2018 in Japan statt. Der Stürmer Sultan Diego Armando Chico konnte ein Tor erzielen. Es ist das vierte Tor, das Sultan Chico während des Giants-Turniers geschossen hat. Im Finale wird das indonesische U16-Team gegen Vietnam spielen. Das U16-Team aus Vietnam tritt ins Finale ein, nachdem es durch Elfmeterschießen das U16-Team aus Thailand schlug. Der Trainer des indonesischen Teams, Fakhri Husaini, freute sich über diese Leistung, da Japan ein hervorragendes Team ist. Genius ist die Verkürzung von Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth oder Japanese Ostasiatism Network für Studenten- und Jugendaustausch. 12 Länder nehmen daran teil. Das Genius-Turnier ist ein Aufwärmen für die indonesische U16-Mannschaft, bevor sie vom 30. Juli bis ersten August 2018 in Indonesien an dem AFFU 16 Pokal und vom 20. bis 30. September 2018 in Malaysia an dem U16 ASEAN Pokal teilnehmen wird. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.908,13 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.623,11 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.755 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Der Kommentar hat heute die Beschleunigung der Verteilung der Entwicklungsergebnisse durch die Industriegebiete zum Thema. Die indonesische Regierung baut zurzeit die Infrastruktur wie gebührpflichtige Schnellstraße, Häfen und Industriegebiete sehr intensiv. Präsident Joko Widodo hat letzte Woche in Gresik, der Provinz Ostjava, das Industriegebiet Java Integrated Industrial and Port Estate, JOLT IIPE und 11 Schiffe eingeweiht. Die Schiffe werden die maritime Verbindung unterstützen. Zurzeit sind 10 neue Industriegebiete bereits in Betrieb. Die Regierung setzt ein Ziel, dass die Regierung in diesem Jahr durch 13 Industriegebiete in ganz Indonesien die Investitionen im Wert von 18,6 Milliarden US-Dollar anlocken kann. Der Bau eines Industriegebiets ist auch ein Schritt der Regierung zur Verringerung der innenwirtschaftlichen Ungleichheit. Viele Vorteile können durch das Industriegebiet in einer Region erhalten werden. Die Entwicklung von Industriezonen kann nicht nur ausländische Investoren anlocken, ihre Gelder in Indonesien zu investieren, sondern auch ausländische Investoren dazu einladen, Filialen zu eröffnen und Fabriken in der Region zu errichten. So wird die Exporttätigkeit, die Einkommens- und Beschäftigungswirkung auf ausländische Einkommen und Beschäftigung erhöhen. Industriezonen sind in der Regel außerhalb des Stadtzentrums und auf weiten Flächen gebaut. Dies kann die Abhängigkeit der Bevölkerung vom Wohnen und Arbeiten in der Innenstadt verringern. Der Urbanisierungsfluss wird kontrolliert und die Gleichheit der Bevölkerung wird ebenfalls gut voranschreiten. Die Belegschaft ist nicht in der Innenstadt engagiert, weil die Menschen im Industriegebiet leben werden. Dies wird natürlich die Bevölkerungsdichte in der Stadt verringern und die Verteilung der Bevölkerung auf mehrere Gebiete verteilen. Viele Vorteile können durch das Industriegebiet in einer Region erhalten werden. Dies wird natürlich die Bevölkerungsdichte in der Stadt verändern und die Verteilung der Bevölkerung auf mehrere Gebiete vertreiben. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 12. März 1925 ist Sun Yat-sen, ein chinesischer Revolutionär und Staatsmann, gestorben. Sun Yat-sen wird als Gründer des modernen China verehrt, sowohl in der auf taiwanischem Boden fortbestehenden Republik China auf Taiwan als auch in der Volksrepublik China. Seine politische Philosophie ist als die drei Prinzipien des Volkes bekannt. Seine Frau Song Qingling, die ihn lange überlebte, spielte sowohl in China vor dem Zweiten Weltkrieg als auch in der Volksrepublik eine wichtige Rolle und war später Präsidentin der Volksrepublik. Seine politische Philosophie, bekannt als dreifaches Volksprinzip, wurde im August 1905 veröffentlicht und war stark an den amerikanischen Progressivismus angelehnt. In seinem Werk Methoden und Strategien zum Aufbau des Landes im Jahre 1919 fertiggestellt, schlug er vor, dieses Prinzip zu verwenden, um endgültigen Frieden, Freiheit und Gleichheit in China zu erreichen. Der serbische Ministerpräsident Zoran Dindic wird in Belgrad vor dem Regierungsgebäude aus dem Hinterhalt von Scharfschützen erschossen. Am 12. März 2003 wurde Zoran Dindic in Belgrad von einem Scharfschützen durch Schüsse in Bauch und Rücken ermordet. Der Schütze hatte sich etwa 180 Meter entfernt am rückwärtigen Fenster eines Gebäudes auf die Lauer gelegt, um in den Innenhof schießen zu können. Auch der Leibwächter von Dindic wurde schwer verletzt. Als Dindic ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war bereits kein Puls mehr feststellbar. Nach einem Tod wurde in Serbien der Ausnahmezustand verhängt, um der Exekutive mehr Möglichkeiten bei der Verfolgung der Täter zu geben, die man im Dunstkreis ehemaliger Milosevic, Getreuer und dem sogenannten Cemun-Clan vermutete. Insgesamt wurden 7000 Personen verhaftet, von ihnen blieben 2000 für längere Zeit in Gewahrsam. Als Haupttäter wurde am 25. März Vesdan Jovanovic, Vizekommandant der Roten Barette, festgenommen. Wenig später fand man die Tatwaffe, ein Gewehr Heckler & Koch G3, anhand dessen der Täter schließlich überführt werden konnte. Der Salzmarsch oder die Salz Satyagraha von 1930 war eine Kampagne Mahatma Gandhis, die das Salzmonopol der Briten brechen sollte und letztlich zur Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien führte. Der Salzmarsch war die spektakulärste Kampagne, die Gandhi während seines Kampfes um Unabhängigkeit initiierte. Diese Aktion sollte den zivilen Ungehorsam beflügeln und ein Zeichen gegen die Abhängigkeit von zu hohen Steuern und Großbritannien sein. Dabei zog Gandhi mit 78 seiner Anhänger ab, dem 12. März 1930 von seinem Wohnort Sabarmati Ashram bei Ahmedabad über 385 Kilometer nach Dandi am Arabischen Meer. Dort kam er 24 Tage später an und hob als Symbolhandlung einige Körner Salz auf, um damit gegen das britische Salzmonopol zu demonstrieren. Salz war seit jeher ein bedeutender Wirtschaftsfaktor Indiens und zudem für die Bevölkerung notwendig, um einerseits das Grundnahrungsmittel Reis zuzubereiten, andererseits im heißen Klima den täglichen Elektrolytverlust auszugleichen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Indonesien verurteilt die Politik des Handelskriegs von Donald Trump, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, der US-Präsident Donald Trump hat in der letzten Woche veröffentlicht die Politik des Importtarifs von 25% für Stahl und 10% für Aluminium anzuwenden. Diese Politik ist ein Bemühen von Trump, die einheimische Industrie in den USA zu schützen. Als Reaktion darauf sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla in Jakarta am Donnerstag, den 8. März, dass bisher Indonesien noch keinen Effekt von der Politik des Importtarifs von Stahl und Aluminium habe. Aber wenn die Politik auch in andere Sektoren ausgedehnt wurde, mochte Indonesien darauf reagieren. Yusuf Kalla sagte dazu, Indonesien habe noch einen Verhandlungswert mit den USA. Indonesien importiert noch Sojabohnen, Mais, Weizen und Flugzeug aus den USA. Yusuf Kalla betont, wenn der Präsident Donald Trump die Politik des Importtarifs für Ölpalmen ausdehne, würde Indonesien den Import von Sojabohnen und Weizen aus den USA vermindern. Yusuf Kalla ist der Meinung, dass die Politik des Importtarifs von den USA eine Herausforderung im globalen Handel werden könne. Die Nahrungsselbstversorgung ist deshalb eine Hauptpriorität. Er betont, dass die Nahrungssicherheit weiter stabilisiert werden könne, wenn die Produktivität gesteigert wird. Die Produktivitätssteigerung soll aber den Umweltaspekt beachten. Es sei sehr wichtig, die Produktivität mit der Technologie und dem System zu erhöhen und auch die Umwelt zu schützen, sagte Yusuf Kalla weiter. Des Weiteren sagte der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita dazu, die indonesische Regierung wünsche sich, dass die Handelspartnerländer, vor allem die USA, den freien und gerechten Handel durchführen wollen. Diesen Wunsch übermittelte Enggar Tias Tolukita angesichts des Maßnahmen von Donald Trump, die den hohen Importtarif für Stahlprodukte und Aluminium auferlegen wird. Er sagte dazu weiter, die Maßnahme von Trump habe allerdings keinen großen Effekt für Indonesien, da der Export von Stahl und Aluminium Indonesiens in die USA sehr niedrig ist. Aber er forderte irgendwann vor allem die USA und Europa auf, den freien und gerechten Handel durchzuführen. Im Zufolge werde im Grunde der Beginn des Handelskriegs beeinträchtigen und schaden. Enggar Tias Tolukita sagte auch, dass bisher nur den Zoll für Stahlprodukte und Aluminium von den USA auferlegt werde. Aber wenn die USA den Zoll für andere Waren auferlegen, wäre Indonesien bereit, die solche Maßnahmen zu ergreifen. Auf anderer Seite hat die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati ermahnt, dass ein Handelskrieg sich möglicherweise ereigne, wenn die US-Regierung war den Importtarif für Stahlprodukte und Aluminium auferlegen. Sri Mulyani betont, wenn der Handelskrieg nach der Weltgeschichte passiere, hätte den schlechten Effekt für die Weltwirtschaft. Sri Mulyani sagte dazu weiter, alle Länder auf der Welt warten nun die Gewissheit auf die Maßnahme der USA, die das Potenzial hat, die Länder zu bewirken, miteinander die Gegenseitigkeit von der Tarifseite zu nehmen. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Zuhörer des Indonesiens, Wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Wie immer können Sie unsere Sendung über Streaming voinews.id/German hören. Heutzutage werden wir Ihnen die typische traditionelle Waffe von West Nusa Tenggara namens Tulup vorstellen. So bleiben Sie bei uns auf der Stimme Nations in Jakarta. Liebe Zuhörer, West Nusa Tenggara, NTB hat zwei Hauptinseln, Lombok und Sumbawa. Derzeit gibt es drei Hauptstämme, die die ursprüngliche Bevölkerung der NTB sind, nämlich Sasa von der Insel Lombok, Bojo und Sumbawa von der Insel Sumbawa. Jeder Stamm hat eine rationelle Waffe, die historische und kulturelle Werte hat. Eine der Waffen ist Tulup vom Sasak-Stamm. Liebe Zuhörer, Tulup ist eine der traditionellen Waffen des Sasak-Stammes, der für die Jagd verwendet wird. Die Waffe besteht aus perforiertem Meranti-Holz, die Kugel wird Anzar genannt, aus der Palme der Mittelrippe, die wie eine Pfeilspitze geformt ist. Normalerweise ist der Kopf von Anzar mit Saft von Tatarbaum beschmiert. Der Saft ist sehr effektiv, um Tiere zu töten. Tulup hat drei wichtige Komponenten, die bei der Jagd gebracht werden müssen, nämlich Tulup Griff, Anzar und Terontong oder Anzar Lagerung. Liebe Zuhörer, der Geschichte nach ist Tulup in der Kultur der Stämme bekannt, die im Hinterland von Indonesien leben, wie Kalimantan, Sumatra, Papua und Nusa Tenggara. Normalerweise benutzen sie Tulup um Tiere zu jagen. Für Jäger des Sasak-Stammes gilt Tulup als heiliges Objek. Ihrer Meinung nach ist die Jagd ihr Lebensunterhalt. Tulup ist ein Werkzeug, das den Lebensunterhalt sichert. Daher muss es geehrt werden. Liebe Zuhörer, bis heute benutzen Leute, die in der Nähe von Wäldern leben, immer noch Tulup. Der dichte Wald von Lombok und die Existenz von Schweinen und Affen machen die Einheimischen gerne jagen. Aber die Provinzregierung von NTB in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Forstwirtschaft und Umwelt kooperiert verboten, die Menschen jagen Affen, weil diese Tiere geschützt sind. Ein Ergebnis, die Anzahl der rationellen Jäger sinkt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm über die Waffe Tulup von West Nusa Tenggara. Wir treffen uns wieder morgen an den interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simonations, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesischen Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Facilitas Hotel oder auf Deutsch die Hoteleinrichtungen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören.
Am Anfang geben wir Ihnen ein Beispiel für ein Gespräch mit dem Titel Facilitas Hotel oder auf Deutsch die Hoteleinrichtungen. Wie immer werden wir den Satz langsam vorlesen. Danach können Sie es wiederholen.
Dieses Gespräch findet beim Telefon im Hotel zwischen Tony, der aus England kommt, mit der Empfangsdame statt. Selamat malam. Dengan resepsionis. Selamat malam. Dengan resepsionis.
Ya mbak, kamar saya panas, AC-nya rusak. Ya mbak, kamar saya panas, AC-nya rusak.
Baik pak, teknisi kami akan ke kamar bapak. Mohon tunggu sebentar. Baik pak, teknisi kami akan ke kamar bapak. Mohon tunggu sebentar.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih.
Sama-sama pak. Sama-sama pak. Nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werden wir Ihnen die Vokabeln und die Ausdrücke vorstellen, die mit dem heutigen Thema zusammenhängen. Wir werden diese Vokabeln und Ausdrücke zweimal langsam vorlesen und dann können Sie es wiederholen. Mein Zimmer ist heiß. Kamar saya panas. Kamar saya panas. Die Klimaanlage ist kaputt. Auf Nisis, pendingin ruangannya rusak. Pendingin ruangannya rusak. Unser Techniker wird in ihres Zimmer gehen. Auf Nisis, teknisi kami akan ke kamar Anda. Teknisi kami akan ke kamar Anda. Bitte warten Sie einen Moment. Auf Nisis, mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar.
Heiß auf Indonesisch panas, panas. Nicht heiß auf Indonesisch, tidak panas, tidak panas. Di toilet auf Indonesisch toilet, toilet. Das Wasser im Badezimmer auf Indonesisch air di kamar mandi, air di kamar mandi. Musik.
Hier sind einige weitere Beispiele Beschwerde zu äußern. Die Toilette in meinem Zimmer ist kaputt. Auf Nisis, Toilette di kamar saya rusak. Toilette di kamar saya rusak. Das Wasser in meinem Badezimmer ist nicht heiß. Auf Nisis, air di kamar mandi saya tidak panas. Air di kamar mandi saya tidak panas. Musik.
Before we discuss program mit dem Thema Facilitas Hotel oder auf Deutsch die Hoteleinrichtungen beenden, würden Sie noch einmal das Gespräch zwischen Tony und der Empfangsdame, damit Sie es detaillierter lernen können.
Selamat malam dengan resepsionis. Selamat malam dengan resepsionis.
Ya, Mbak, kamar saya panas. AC-nya rusak. Ya, Mbak, kamar saya panas. AC-nya rusak.
Baik, Pak. Teknisi kami akan ke kamar Bapak. Mohon tunggu sebentar. Baik, Pak. Teknisi kami akan ke kamar Bapak. Mohon tunggu sebentar.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih.
Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Fasilitas Hotel oder auf Deutsch Hotel Einrichtungen. Wir hoffen, dass Sie durch diesen Unterricht Indonesisch weiter lernen können. Wir veranstalten auch ein Quiz in diesem Monat. Die Fragen sind: Where is Ihr Name? Woher kommen Sie? Und wo ist Ihre Adresse? Auf Indonesisch: Sebutkan siapa nama Anda, dari negara mana Anda berasal, dan di mana alamat Anda.
Bitte beantworten Sie diese Fragen, indem Sie anfangs begrüßen. Und schicken Sie bitte die Antwort in Form Ihrer aufgenommenen Stimme an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id.
Beispiel: Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen, präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Kroncong-Lieder, die von der indonesischen begabten Sängerin Hetty Gus Indang gesungen werden. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Kasih oder auf Deutsch Liebe. Gute Unterhaltung.
Terima kasih.
Liebe Musikfreunde, der Stimulations, das Lied Kasih ist ein Lied im Jazz-Genre, das von Richard Kyoto komponiert wurde. Es wurde von Ermi Kulit populiert. Dieses Lied wurde von Hetty Koes Endang wieder gesungen. Die beiden Sängerinnen können dieses Lied im anderen Genre gut singen. Dieses Lied hat das Liebesthema, das über die Sehnsucht von jemandem nach dem Liebling unerhofft, dass sein Liebling kommt. Dieses Lied handelt auch um die Liebesaussage und das treue Versprechen. Liebe Zuhörer, Hetty Koes Endang ist eine Seniore-Sängerin, die am 6. August 1957 in Jakarta geboren ist. Sie begann mit der Musikwelt, als sie 10 Jahre alt war. Diese Sängerin mit der Abstammung des Minang und Sunda Volksstamms hat eine gute Musiktalent, um verschiedene Liedergenre einschließlich der Kroncenglieder zu singen. Ihre Singbegabung hat von ihrem Vater, der als ein Kroncengsänger früher war, geerbt. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir über Hetty Koes Endang weiter erzählen, hören Sie nun ein Kroncenglied mit dem Titel Tinggi Gunung Seribu Janji oder Der Hohe Berge. Viel Spaß beim Zuhören.
Seribu tahun
Liebe Zuhörer der Stimulations, das Lied Tinggi Gunung Seribu Janji erzählt über die Versprechung zwischen dem Liebespaar. Wie in der Lyrik dieses Liedes zitiert, ist: Du versprichst 1000 Jahre, 1000 Jahre warte ich auf dich. Wenn du treu bist, breche ich das Versprechen nicht. Liebe Zuhörer, die Begabung von Hetikus Endang entwickelt sich weiter nach dem Seemusik durch die Musiker N. Simanungkalit und Yasir Syam gelernt hat. Danach hat Hetikus Endang die Auszeichnungen in Form von 38 Pokalen und 12 Golden Schallplatten von verschiedenen nationalen und internationalen Festivals erhalten. Man ruft sie Yayet. Sie begann im Jahre 1973 ihre Musikkarriere durch das Lied mit dem Titel Musim Semi oder Der Frühling. Ihr Name war in der Unterhaltungsmusik bekannt, nachdem sie das Lied Dingin oder Kalt gesungen hat. Dieses Lied wurde von Rinto Harahap komponiert. Dieses Lied konnte von 1 Million Kopikassetten verkaufen. Danach erreichte sie in den 80er Jahren ihre Popularität. Zu jener Zeit konnte sie 2 Musikvorführungen in einem Tag veranstalten und 4 Alben in einem Jahr veröffentlichen. In ihrer Karriere in der indischen Musikwelt veröffentlichte sie 23 Alben, wie unter anderem Pop, Kroncong und Dangdut. Obwohl sie in einigen nationalen Filmen spielte, interessierte sie sich mehr für Musikwelt. Liebe Musikfreunde der Stimulations, zum Schluss unseres Programms Musik Regenbogen hören Sie 2 weitere Kroncong-Lieder von Hetikus Endang mit dem Titel Kaulah Segalanya oder Du bist alles und Desember Kelabu oder Der graue Dezember. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.